Vielen Dank. Hey, so schön, auch mal wieder hier zu sein. Und ich sage es jetzt mal prophetisch, wir werden auch noch nachziehen mit den Besuchern in Aachen, dass es hier die gleiche Dynamik hat, auch in Aachen, oder? Come on, Amen. Hey, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Darf ich mal sehen, wer schon im Urlaub war? Okay, ein paar. Oh, ja, einige. Hey, darf ich sehen, wer noch den Urlaub vor sich hat? Okay. Darf ich sehen, wer sagt, dieses Jahr ziehe ich durch, schlafen kann ich im Himmel? Gibt es auch? Okay, sehr gut. Hey, ich habe die Angewohnheit, wenn ich in Urlaub gehe oder wenn wir in Urlaub gehen, dass ich mir immer so ein Buch raussuche, das nehme ich dann mit und das lese ich während der Urlaubszeit. Das ist dann immer so mein Ziel. Ja, dann schalte ich ab digital und versuche so einzutauchen in ein Buch. Bibel sowieso, ich meine jetzt aber noch zusätzlich zu der Bibel noch ein Buch, das ich dann lesen möchte und noch abschließen möchte. Gibt es da auch jemand, der das so macht? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich gestehen, ich fange damit an. Ich habe die Motivation. Aber ich schaffe es nicht immer, das auch abzuschließen. Ich schaffe es nicht immer. Und dann komme ich zurück und dann habe ich das Buch so halb gelesen oder drei Viertel oder vielleicht auch nur der Anfang, weil der Titel so gut war, das Buch dann doch nicht so gut. Dann lege ich es auf die Seite und dann bin ich wieder in der Woche drin im Alltag. Mir wird ein weiteres Buch geschenkt oder empfohlen. Dann kaufe ich das, ja, fange das auch an. Lies es vielleicht zur Hälfte, liegt es wieder zur Seite und so habe ich in unserer ganzen Wohnung schon Bücher so Stapel. Ja, neben meinem Bett habe ich einen Stapel, an der Couch habe ich einen Stapel. Ich habe im Büro, im Schrank habe ich so einen Stapel drin und da sind überall diese Lesezeichen drin. Ja, bei manchen ganz in der Mitte, ganz am Anfang, manche noch gar nicht angefasst oder sogar noch gar nicht ausgepackt, hatte ich auch schon. Der Titel war so gut, dass ich gesagt habe, ich brauche dieses Buch, aber habe es nie gelesen. Und so war es jetzt auch in der vergangenen Zeit, dass ich geguckt habe, hey, was könnte ich jetzt so lesen? Ich habe gerade Lust gehabt zu lesen. Dann habe ich so geschaut, okay, welches Buch habe ich noch nicht fertig gelesen? Da bin ich auf eins gestoßen und ich habe gesehen, da bin ich eigentlich schon recht weit, so die Hälfte hatte ich schon, steige ich jetzt mal wieder ein. Und dann habe ich es angefangen zu lesen und 3, 4, 5 Seiten, noch ein Kapitel fertig, und dann merke ich, hey, das Buch ist ja schon zu Ende. Ich denke, hey, wie kann das sein? Ich habe es doch nur zur Hälfte. Das Lesezeichen ist doch nur in der Hälfte vom Buch drin. Und da musste ich feststellen, dass es ein sehr wissenschaftliches Buch war und eigentlich das letzte Viertel vom ganzen Buch waren nur Belege, Nachweise und eben, ja, Quellenangaben. Okay? Also ich war eigentlich so knapp vom Ziel, aber habe so früh aufgegeben, weil es dann wahrscheinlich kurz trocken war, dass ich gesagt habe, nee, komm, das lege ich mal weg. Aber eigentlich war ich so knapp vom Ziel. Und dann dachte ich aber, das Buch war eigentlich nicht schlecht. Das ist so ein kleines Hobby von mir. Und zwar war das ein Wirtschaftsbuch. Da ging es darum, um Strategien, Managementstrategien. Ja, wie haben es denn die Firmen der letzten 50 Jahre geschafft, trotz Krise, trotz Kriege, weiter zu wachsen? Und die Firmen wurden eben wissenschaftlich analysiert und ein paar Punkte mit der Lupe so richtig untersucht. Und das finde ich interessant. So ist ein kleines Hobby von mir. Und der Titel von diesem Buch heißt Oben bleiben immer. Und ich fand den Titel cool, so dachte ich, die Predigt heute heißt Oben bleiben immer. Guter Titel, oder? Ich meine, wer will denn nicht immer oben bleiben, oder? Es gibt Situationen, da ist es doch richtig gut, zum Beispiel beim Schwimmen, oder? Ist doch super. Oder beim Klettern. Wenn man klettern geht, wenn man wandern geht, ja, man hat die harte Arbeit, geht den Berg hoch und dann hat man die schöne Aussicht. Oh, das will man doch immer haben, oder? Das will man doch immer haben. Ich weiß, das sind Bühler Täler hier. Hey, ihr habt es immer. Genießt das. Ja, das will man doch immer haben. Und dann nehme ich immer so diese Tools, die man da so bekommt und denke mir so, hey, das kann man ja auch anwenden in anderen Bereichen. Und jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja schön, dass es Firmen schaffen, durch Krisen zu gehen, ja, durch Kriege zu bestehen. Aber ich finde es eigentlich doch viel wichtiger, dass wir als Christen es schaffen, durch Krisen zu gehen, oder? Durch Herausforderungen zu wachsen, weiterzukommen und immer ganz oben zu sein, nah bei Gott, oder? Das ist ein Applaus wert, hey. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist ein super Titel und das nehmen wir jetzt mit und ich möchte heute in dieser Predigt einfach anhand eines Beispiels mit 3 Punkten euch zeigen, wie wir es schaffen können als Christen, trotz Krisen, trotz Herausforderungen, standhaft zu sein, zu wachsen darin. Und die Bibel ist so gut, sie hat so viele Fallbeispiele, die sind dazu da, dass wir davon lernen können und dass wir es nicht wiederholen müssen. Ja, es zeigt auch, dass die großen Glaubensleute in der Bibel ja auch ganz normale Menschen waren, die auch Fehler gemacht haben. Aber es zeigt auch, hey, wir müssen die Fehler, die andere gemacht haben, nicht nochmal tun. Ja, wir können davon lernen und widerstehen und wachsen. Wir steigen ein in eine Geschichte von Elia. Und damit wir diesen Zustand dieser Geschichte gerade verstehen, werde ich euch die Punkte beziehungsweise den Kontext einfach mal erläutern und es euch vorlesen. Ja, das Volk Israel hatte sich von Gott abgewandt. Unter König Ahab und Königin Isabel herrschte der Götzendienst, besonders die Verehrung von Baals. Die Propheten des Herrn wurden verfolgt, manche getötet und die Stimme Gottes sollten zum Schweigen gebracht werden. In dieser Situation berief Gott Elia, sein Wort zu verkünden und das Volk zur Umkehr zu rufen. Elia trat deshalb in einen harten geistlichen Kampf. Hey, wer kennt das? Harte geistliche Kämpfe. Er kündigte eine mehrjährige Dürre an, um zu zeigen, dass allein der Herr über Regen und Fruchtbarkeit gebietet. Schließlich kam es auf dem Berg Karmel zur entscheidenden Auseinandersetzung. Dort stellte Elia den Baalspropheten die Frage, wem das Volk folgen solle, dem lebendigen Gott oder dem Baal. Gott bestätigte Elia durch das Feuer vom Himmel und das Volk bekannte, der Herr ist Gott. Doch dieser Sieg brachte Elia nicht in Sicherheit. Königin Isabel schwor ihm zu töten. Von Furcht ergriffen floh Elia. Und genau hier steigen wir ein. 1. Könige 19, 4 bis 5. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte: Es ist genug nun, Herr, nimm mein Leben hin. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter einen Ginsterstrauch ein. Ich fand das so verrückt. Wir lesen hier von Elia. Ich meine, Elia, hey, der hat gebetet, dass eine Dürre kommt und sie war da. 3,5 Jahre, oder? Wir reden hier von Elia. Elia hat gebetet und es kam Feuer vom Himmel. Und was ich auch so erstaunlich fand, dass er flüchtet vor der Angst, dass er ermordet wird und dann zu Gott sagt: Herr, ich möchte jetzt sterben. Hä? Was ist hier los? Und als ich mir diese Frage so stellte, dachte ich, so ein gottesfürchtiger Mann, der so viel erlebt hat. Hey, dachte ich mir, wie kann das sein, dass da so Zweifel kommen? Und dann hat so Gott zu mir gesprochen und hat gesagt: Hey Matthias, kennt ihr das, wenn es so anklopft? So, du fühlst dich so sicher. Und dann holte ich Gott ganz schnell wieder runter auf dem Boot, oder? Dann sagte er: Hey Matthias, wie oft habe ich dich schon versorgt? Und trotzdem fängt das Zucken an, wenn der braune Brief vom Finanzamt kommt, oder? Oder? Hey, wie oft setzt deinen Namen ein? Wie oft hat sich Gott schon um dich gekümmert? Ja, und es kommt eine Herausforderung und du fängst an zu bibbern und die Furcht kommt, oder? Hey, wie oft hast du gebetet für deine Kinder, für deine Arbeitskollegen. Und es ist wirklich was passiert, es ist ein Wunder geschehen. Und trotzdem kommt eine Herausforderung und du fängst wieder an zu zweifeln. Also ich musste hier von meinem hohen Ross wirklich runtertreten. Hey, auch wenn er so viel schon erlebt hat, ich schaue auf mein Leben, ich habe auch schon so viel erlebt. Und dennoch kommt manchmal Herausforderung und ich fange an zu zittern und zu fragen: Was ist jetzt? Was ist jetzt los? Was soll ich tun? Herr, kannst du mich nicht einfach aus dieser Situation rausnehmen? Weil eigentlich betet er das. Er betet eigentlich: Herr, bitte, lass doch einfach alles an mir vorübergehen jetzt. Lass einfach jetzt alles an mir vorübergehen. Und was wir hier eigentlich sehen, ist der Anfang oder so ein Anfangsstadium von einem Burnout. Er hat doch gerade noch so viel erlebt und wir hören das auch später noch. Ja? Er ist müde, er ist erschöpft, der Fokus fehlt, er fokussiert sich auf das Falsche, er schaut nur auf die Herausforderung. Hey, da möchte mich jemand ermorden und ich renne jetzt weg davon. Ich möchte dir sagen, dass wenn Herausforderung in dein Leben kommt, hey, fang an, Position einzunehmen. Hör auf, wegzurennen. Es wird dich so lange verfolgen, bis du dich dieser Herausforderung stellst. Das soll dir gesagt sein. Also es wird wiederkommen. Vielleicht hilft das Wegrennen kurz, aber es wird wiederkommen. Es wird so lange kommen, bis du es geregelt hast. Also nimm Position ein. Sei dir bewusst, wer du bist. Hey, du bist ein Kind Gottes. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist auf deiner Seite. Was soll dir passieren? Was soll dir geschehen? Danke, Jesus. Ein Pastor sagte mal zu mir, wenn Menschen als zu ihm kommen bei seiner Arbeit und sie sind müde, erschöpft und sie sagen, sie wissen nicht mehr weiter und sie kreisen sich so um die Probleme, dann gibt es so drei Grundfragen. Es gibt so drei Grundfragen, die er stellt und die wir auch lernen können und die uns einfach mal selber ehrlich beantworten. Und die sind ganz einfach. Ja, die erste Frage ist, hey, wann hast du das letzte Mal richtig gegessen und getrunken? Wann hast du das letzte Mal dich wirklich gut ernährt? Die zweite Frage ist, schläfst du aktuell genug? Ja, wann hast du das letzte Mal richtig ausgeschlafen? Bist du erholt? Und die dritte Frage ist, hey, wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Oder eben, Sport steht jetzt hier als Synonym für einfach mal rausgehen aus der Situation, rein in die Natur, einfach mal was anderes sehen. Weil wenn wir uns nur immer um das Gleiche kreisen und uns nur darauf fokussieren, natürlich gewinnt das dann an Raum und Wachstum in unserem Herzen, oder? Also, dass diese drei Punkte beantworten ganz viel Probleme. Natürlich nicht alle, aber sie können ganz viel Probleme behandeln und auch lösen. Also nimm das mit. Ja, wann hast du das letzte Mal richtig gegessen und getrunken? Wann schläfst du aktuell genug? Und wann hast du das letzte Mal Sport gemacht oder bist rausgegangen, hast was anderes gesehen? Der erste Punkt dieser Predigt heißt nämlich, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sag deinen Problemen, der Herausforderung, wer du bist und wer Gott ist, der nämlich mit dir ist und im besten Fall in dir ist. Amen. Hey, das spricht zu uns. Und wir gehen weiter. 1. Könige 19, 5 bis 8. Ja, dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Also ich finde es interessant, der Engel macht schon diese Grundfrage. Merkt ihr? Also geschlafen, das hat er von alleine gemacht, aber hier, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe da, lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. 40 Tage und 40 Nächte. Was bitte war das für eine Speise? Ich habe ein bisschen was mitgebracht und wenn ich hier reinschaue, schauen wir mal ganz frisch hier noch. Boah. Das ist das gute alte Urkrustel. Kennt ihr das? Ich habe so gedacht, hey, 40 Tage und 40 Nächte, was war das für eine Nahrung? Was war das für eine Speise? Das muss ja so ein richtig frisches Brot. Es war noch warm, auf den Steinen serviert. Ey, besser geht's ja nicht, oder? Aber wenn ich dieses Brot jetzt nehme und ich stelle mir dann vor, wie ich das so in Scheiben schneide, morgens. Also für mich reicht das nicht für 40 Tage, oder? Es schmeckt sicher gut. Mit Nutella, wer weiß. Manche mit Butter, manche ohne. Ich weiß, das ist ein bisschen ein kleiner Kampf. Das will ich jetzt nicht, will ich nicht eröffnen. Aber hey, das reicht niemals für 40 Tage, oder? Da habe ich gedacht, was könnte das noch? Was könnte das noch sein? War es vielleicht das spezielle Regal beim Bäcker? Waren es vielleicht die, das müssen sie gewesen sein, die Power-Riegel, oder? Es waren die Power-Fitness-Riegel. Komm, ohne Zucker, Vollkorn. Hier, darf ich? Komm, wer will ein bisschen Power? Ich habe genug, ihr kriegt alle. Ich habe es einem versprochen hier, mal, da ist er, jawohl. Komm, die ganze Reihe kriegt, Achtung, da nochmal. Hey, mal Applaus für das Stage-Team, ich habe ihm versprochen, er bekommt einen Power-Riegel. Die sind für euch, dürft ihr gerne verteilen, so viel es noch gibt. Hey, die ganzen Power-Riegel, wir können die essen, wir können die alle auf einmal essen. Aber ich sag dir, ich renne keine 40 Tage und 40 Nächte durch, oder? Sind wir uns da einig? Sind wir uns da einig? Ey, das muss eine göttliche Nahrung gewesen sein. Das muss eine göttliche Nahrung gewesen sein, die so viel Power und so viel Kraft geschenkt hat. Ey, noch mehr als das Manna damals, weil das Manna damals kam täglich neu. Das kam jetzt nur einmal und es hat gereicht für 40 Tage, oder? Wow, ey, ich hätte so gern davon gegessen. Ich hätte so gern davon gegessen. Das tut so gut. Und jetzt der bibelbelesene Christ, der jetzt hier sitzt, wie wir alle sind, bei dem müssten ja schon Glocken angegangen sein bei diesem Bibeltext, oder? Weil es kommen so ein paar Symbolwörter, die ganz oft in der Bibel vorkommen. Und zwar heißt es, da stand er auf, aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte. Jetzt musst du wissen, diese Zahl 40 hat eine Bedeutung in der Bibel. Die kommt nämlich sehr oft vor. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, das sind lang nicht alle. Aber ich möchte es euch mal vorlesen. Und zwar ging die Sintflut, ja, 40 Tage und Nächte regnete es bei der Sintflut. Ja, Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai, um Gottes Gesetz zu empfangen. Israel, 40 Jahre Wanderung in der Wüste. Elia, wissen wir jetzt. Jona, 40 Tage Frist für Ninive zur Umkehr. Jesus fastete 40 Tage in der Wüste und wurde versucht. Ja, bei der Auferstehung oder nach der Auferstehung, 40 Tage erschien Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern, bevor er auffuhr. Und. Es gibt noch etliche Beispiele. Ja, googelt das gerne mal, das ist hochinteressant. Und es macht mir Mut. Es macht mir Mut. Ich weiß, manche sehen mich jetzt als junger Kerl, manche schon als ein bisschen älteren, aber ich gehe so auf die Mitte 30 und bald kommt dann die 40 irgendwann. Und dann weiß ich aber, hey, die Zahl 40 ist in der Bibel. Doch alles cool. Ist doch alles cool, wenn ich das lese. Hey, die Zahl 40 steht in der Bibel für eine Zeit der Prüfung, der Läuterung und der Vorbereitung. Hey, wo sind die 40er und die älter sind? Ihr seid jetzt erst vorbereitet. Come on. Hey, da ist noch so viel vor mit euch. Hey, Gott hat noch so viel vor. Komm, ihr dürft gerne klatschen. Ich will euch nicht hier. Ja, da gehen die Glocken an, wenn ich das lese, wenn ich die Zahl 40 höre. Da gehen die Glocken an. Das ist, er geht 40 Tage, das heißt, es war eine Zeit, dieser Marsch war eine Zeit der Prüfung, der Läuterung und wahrscheinlich eigentlich ja, der neuen Ausrichtung. Ja, Gott sah ihn in dieser Situation, in der er war, ja, in diesem Burnout und hat gesagt, hey, iss, trink, ruh dich aus, schlaf, aber jetzt, du hast die Kraft von mir empfangen, jetzt geh. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, hey, was wollte Gott eigentlich? Wollte er eigentlich, dass er umdreht und wieder zurückgeht in seinen Dienst? Oder wollte er ihn wirklich zu sich locken zum Berg Horeb? Das habe ich überlegt. Und ich kam, für mich kam die Antwort, ich habe sie noch nicht theologisch ausgearbeitet, aber für mich kam die Antwort, hätte Gott gewollt, dass er umdreht, wir lesen davor in dem Text, dass er eine Tagesreise in die Wüste ging, dann hätte er ihn ja nicht mit Nahrung versorgen müssen für 40 Tage Tagesreisen, oder? Ich glaube, dass Gott ihn versorgt hat, damit er die Kraft hat, noch näher zu ihm zu kommen. Herr, das spricht zu uns, wenn es dir nicht gut geht, du am Boden bist, dann schenkt Gott dir die Kraft, dass du es noch zusammen schaffst, noch mehr zu ihm zu kommen. Ja, du bist nie zu weit weg von Gott. Du bist nie zu weit weg von Gott. Amen. Ich hätte es auch geklatscht, muss ich sagen. Ich hätte es auch geklatscht. Weil der zweite Alarm, der bei mir losgeht, ist Horeb, der Berg. Der ist auch bekannt in der Bibel. Er ist ein Ort der Begegnung. Es ist ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Ja, Mose begegnete hier dem brennenden Dornbusch. Er ist ein Ort der Versorgung. Mose ließ hier auf Gottes Reden hin eine Quelle entspringen. Ja, also er geht weiter und sucht die Nähe Gottes in dieser Situation, in der er sich befindet. Und jetzt lesen wir weiter in 1. Könige 19, Vers 9. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Gott begegnet ihm, er versteckt sich. Wir haben gerade gehört, dass Mose Begegnungen hatte mit Gott an diesem Berg. Und Mose war immer auf dem Berg oder an dem Berg. Aber er war nie in dem Berg, in der Höhle, ganz hinten drin, hat sich versteckt, oder? Das macht hier Elia gerade, er versteckt sich. Und Gott fragt, hey, was tust du hier? Wenn Gott dich fragt, was du hier tust, da ist so ein Unterton dabei, oder? Hey, dann sei dir bewusst, du bist gerade am falschen Ort. Du bist gerade am falschen Ort, du sollst nah zu Gott kommen, ja. Aber versteck dich nicht. Versteck dich nicht, nein, geh zu ihm direkt. Er weiß sowieso, was du hast. Er weiß sowieso, was dich beschäftigt. Und er möchte dir begegnen. Also versteck dich nicht vor ihm. Du kannst auch ins Haus Gottes kommen an einem Sonntag im Gospelhaus und dich vor Gott verstecken. Das geht. Du musst nur später kommen, früher gehen. Ja? Wenn das Ministry-Team gezielt auf dich zuläuft, musst du schnell auf die Toilette. Das geht, aber tu es nicht. Es schadet dir. Versteck dich nicht. Ja, begegne Gott. Ja, wenn er dich fragt, was tust du hier, dann bist du wahrscheinlich am falschen Ort. Und wir lesen weiter im 1. Könige 19, 10 bis 13. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg. Also wir hören, die Annahme davor war richtig, oder? Er lockt ihn raus und sagt, geh auf den Berg, raus aus der Höhle, auf den Berg. Vor den Herrn, und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte, vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und im Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Dieses Bild, wie Gott hier Elia begegnet, es ist so wertvoll. Weil wenn wir in so Situationen sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir in dieser Höhle verkrochen sind, dann möchten wir wahrscheinlich nicht dieses Monströse, dieses Auffällige, dieses Laute. Hey, wir sind gerade zurückgezogen, oder? Wir schämen uns wahrscheinlich auch ein bisschen in der Situation, weil wir wollen ja eigentlich Gewinner sein, immer oben sein, oder? Und Gott kommt auf eine Art und Weise, wie es Elia gebraucht hat, damit er es annimmt und es versteht, in einem leisen Säuseln, in einem leisen Wort. Und so spricht Gott auch heute noch zu dir. Er spricht auch heute noch zu dir, so wie du es brauchst. Manchmal brauchen wir dieses Feuer vom Himmel, oder? Manchmal brauchen wir so ein Wunder, ja, was voll durchkracht und uns trägt. Aber manchmal sind wir ganz ruhig, alleine, leise, demütig, zu Hause. Und dann ist dieses leise Säuseln doch so viel wertvoller, oder? Und Gott möchte das. Und wir gehen da später auch noch weiter drauf ein. Ja, Gott möchte dir begegnen, er möchte mit dir reden, er möchte dir so begegnen, wie du es gerade in deiner Situation, in der du bist, brauchst. Warum? Weil du ihm wichtig bist. Er möchte dich gewinnen, er möchte dein Herz gewinnen. Das ist der Herzschlag Gottes. Er liebt dich. Hey, dreh dich mal zu deinem Nachbar, Nachbarin und sag, Herr Jesus liebt dich. Er wird zweimal gefragt, hey Elia, was machst du hier? Und was Elia hier macht, beim ersten Mal, wir haben es gehört, er heult sich aus. Oder er sagt Gott, wie schlecht es ihm geht. Er sagt, hey, das und das belastet mich, du siehst das Volk, es ist so mürrisch und jetzt will mich noch jemand umbringen. Hey, er sagt ihm genau, wie es ihm geht. Und bei der zweiten Frage, als er gefragt wird, hey, was tust du hier, Elia? Wisst ihr, was er macht? Du kannst eigentlich Copy und Paste machen bei der Predigtvorbereitung, ganz einfach. Ja? Du kannst einfach den gleichen Vers wiedernehmen, weil er sagt genau das Gleiche nochmal. Also er heult immer noch rum. Also obwohl Gott ihm jetzt so begegnet ist und ihn auch auf diese Art begegnet ist, wie er es jetzt gebraucht hat und ihn auch zu sich gelockt hat und es eigentlich geschafft hat, hat er es für sich immer noch nicht festgemacht. Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt der Predigt. Und die heißt, hey, deine Entscheidung zählt. Es kommt auf dich an. Deine Entscheidung zählt, wie du mit dem umgehst, was dir Gott gibt. In diesem Buch Oben bleiben immer wurde untersucht, dass es eben so Glücksmomente gibt. Also Zufälle, die man nicht planen kann. Ich nenne sie nicht Glücksmomente, ich nenne sie Gottesmomente. Ich übersetze dann immer das für mich ins Christliche. Okay? Also auch in der Businesswelt gibt es Momente, die kann man nicht planen. die sind aber auch positiv, nicht immer nur negativ, und die kann man eben nutzen. Und dann haben sie daraus eben eine Formel gemacht, ja, man kennt den ROI, den Return of Invest, und dann haben sie den ROL gemacht, nicht den Rolf, auch ein guter Typ, wenn er da ist, grüß dich, den Return on Luck. Das heißt, es gibt Glücksmomente, die immer wieder passieren, Zufälle, aber man muss sie auch nutzen. Und in diesem Buch wird beschrieben, dass die Firmen, die immer gewachsen sind, auch in Krisen, die haben diese Momente, die einfach kamen, alle genutzt oder die meisten genutzt. Und Firmen, die es eben nicht geschafft haben, haben diese Zufälle, die kamen, die ihnen zugespielt haben, einfach links liegen lassen. Hey, Gott schenkt uns auch solche Momente. Gott schenkt uns immer wieder Momente, die wir wahrnehmen als Zufälle, ja, man kann es sich halt nicht erklären, heißt der Zufall, man kann es nicht erklären. Aber Gott schenkt uns diese Dinger, aber wir müssen sie auch nutzen. Wir müssen die Entscheidung treffen, zu sagen, Herr, danke für dieses Geschenk, danke für dieses kleine, leise Säuseln, ich möchte es jetzt nutzen, oder? Hey, Gott schenkt uns das, immer wieder. Also sei dabei, damit du oben bleibst immer und nutze diese Momente. Und es ist interessant, dass in diesem Buch auch dann eben vorkam, dass viele diese Momente nutzen oder nicht nutzen. Es gibt viele zufällige Momente, also Glücksmomente. Und viele Glücksmomente heißt nicht, dass du gleichzeitig immer erfolgreich bist. Aber es kann passieren, dass ein schlechter Moment dich raushaut. Das kann passieren, egal wie lange du dabei bist. Und hier kommt es darauf an, hey, deine Entscheidung zählt. Und wir lesen jetzt hier, was macht denn Elia? Er wird das zweite Mal gefragt, was machst du hier? Das war eigentlich so eine Einladung. Komm raus, komm mit mir, ich habe mehr mit dir vor. Ich habe etwas vorbereitet, du hast so viel schon mit mir erlebt, oder? Du hast so viel schon mit mir erlebt, komm da raus jetzt. Das war eigentlich so eine Einladung, so ein Zufall. Zufall, ja? Also komm. Und was macht er? Er entscheidet sich weiter für das Negative. Er sagt, hey, aber ich bin doch allein und mir geht's so schlecht, oder? Hey, das spricht zu uns. Das spricht zu uns. Und dann lesen wir in 1. Könige 19, Vers 15 bis 16. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, ich hätte es vorher üben sollen, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Hey, das tut weh. Was hier eigentlich gerade passiert ist, ja, manche sagen eine Kündigung, andere sagen ein gezwungener Ruhestand so ein bisschen, oder? Ja, hier steht, du sollst ihn an deiner Stelle salben. Mich würde es ja interessieren, was passiert wäre, wenn er nach der ersten Frage die richtige Entscheidung getroffen hätte, oder? Wenn er gesagt hätte, Herr, ich vertraue dir und ich habe so viel mit dir erlebt. Ich weiß, dass du viel mehr kannst, dass du zu viel mehr fähig bist. Auch wenn die Menschen mich bedrohen, es ist mir egal, ich habe es erlebt, du deckst meinen Tisch im Angesicht der Feinde. Oder? Hey, Gott möchte deinen Tisch im Angesicht der Feinde decken. Und das macht er nicht erst im Himmel, weil im Himmel, sage ich euch, gibt es keine Feinde. Und wenn er den Tisch im Angesicht der Feinde deckt, das heißt, das macht er hier auf der Erde schon. Oder? Ich möchte dich ermutigen, ja, deine Entscheidung zählt. Also entscheide dich richtig und fang an, Gott ein neues Lied zu singen. Hör auf mit dieser alten Leier. Ja, Psalm 40, Vers 4 heißt es, und mein Mund hat er ein neues Lied gelegt. In meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Ein Lobgesang auf unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Das ist unser Fundament. Das ist unser Fundament. Hey, andere werden sich fürchten, wenn sie sehen. Unsere Feinde werden sich fürchten, wenn sie sehen, wer mit uns ist. Aber Gott fordert raus. Er will diesen ersten Schritt, den will er von uns. Hey, den ersten Schritt will er von uns. Also triff die richtige Entscheidung. Und wenn es dir richtig schlecht geht, heißt es in der Bibel, hey, Danksagung bahnt einen Weg. Ja, wenn du keinen Ausweg mehr siehst. Das ist so ein Vers, den habe ich mir in mein Herz tätowiert. Danksagung bahnt einen Weg. Ja, das ist der Hammer. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, nur noch Mauern, Grenzen, es geht nicht mehr weiter, dann danke Gott für das, was du noch hast. Du hast trotzdem immer was. Ja, dass du lebst, dass du wachsen kannst an dieser Herausforderung, dass du eine Gemeinde hast, ja, dass du Menschen um dich herum hast, die an dich denken. Und wenn es keine gibt, dann sei du diese Person, dass dir Dank ausgesprochen wird, dass du so eine Person bist, die an andere denkt. Aber triff die richtige Entscheidung und du wirst erleben, wie durch Danksagung ein Weg gebahnt wird, ja, wie dein Fokus weggeht von der Herausforderung hin zu Gott und du erkennen darfst, ey, wie groß dein Gott ist und wie klein diese Probleme. Wisst ihr noch den ersten Punkt? Yes, erster Punkt, fürchte dich nicht. Der zweite Punkt, deine Entscheidung zählt. Du kannst sagen, hey, meine Entscheidung zählt für dich, okay? Der dritte Punkt, gehe all in. Meine Empfehlung. Hey, wenn Jesus bei dir anklopft, gehe all in. Du wirst nichts verlieren. Gehe all in. Denn wir lesen weiter, als er zu Elisa kommt. Und er ging von dort weg, in Vers 19 bis 21. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Was wir in den ersten zwei Zeilen jetzt hier schon lesen können, dass Elisa ein reicher junger Mann. Ja, also sein Vater muss ein großes Land gut gehabt haben, weil, hey, da 12, ne? 12 Gespanne, das sind 24 Ochsen. Und dass er selbst noch am 12. mitgeholfen hat, heißt, er war tüchtig, er war fleißig. Also er hat nicht einfach nur das Erbe jetzt genommen von seinem Vater und das Leben genossen, nein, er hat mitgearbeitet, dass es noch weiter wächst und noch größer wird, oder? Hey, 12 Gespanne. Er selbst aber war bei dem 12. und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, also verabschieden. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann der Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf den Weg und folgte Elia nach und diente ihm. Wenn du die Geschichte von Elisa nicht kennst, empfehle ich dir heute Abend, das oder heute Mittag, das nachzulesen, weil das füllte jetzt schon eine ganz neue Predigt wieder. Was ich dir aber sagen kann, er hat so viel erlebt mit Gott. Er hat noch so viel mehr erlebt. Was hat er getan? Er hat seine Ochsen genommen und sie geschlachtet. Das war sein Besitz. Er hat seinen Besitz aufgegeben und er hat sogar nicht nur den Besitz aufgegeben, er hat auch noch das Geschirr, also die Tools, die Werkzeuge, die ihm ermöglicht haben. Also man hätte ja noch einen Ochsen leihen können, wenn gar nichts klappt. Ja, dann leiht man sich einen Ochsen und bietet eben die Dienstleistung an. Hey, ich pflüge dir dein Feld, das Werkzeug habe ich. Das wäre noch so ein Plan B gewesen, oder? Hat er nicht gemacht. Er hat das Geschirr verbrannt. Die Ochsen gegrillt. Und das noch als Segen weitergegeben. Und er ist all in rein. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, ey, das passiert so viel Gutes. Da passiert so viel Gutes. Er war ein wohlhabender, tüchtiger und auch ein gut erzogener junger Mann. Er hat sich verabschiedet bei seinen Eltern. Das macht man so, oder? Wenn man sagt, hey, man ist jetzt weg, man geht jetzt auf Weltreise, so ein Prophet hat mir einen Mantel auf mich geworfen, dann ist doch anständig, dass man sich verabschiedet. Und er macht sogar noch ein Fest daraus. Er macht ein Fest daraus und geht all in. Der dritte Punkt hier, gehe all in, ist von der Predigt her ein ganz kurzer Punkt. Warum? Weil es jetzt ein praktischer Teil folgt. Ah, du hast gedacht, du kannst jetzt hier zurückgelehnt einfach so im Gottesdienst sitzen, gell? Ah, und jetzt kommt er und erzählt da was vom praktischen Teil. Hey, du kannst sitzen bleiben. Genieß es. Aber ich möchte dich einladen, dass wir jetzt in eine Gebetszeit reingehen. Du ganz persönlich mit Gott. Und dass du in deinem Herzen die Dinge klärst, die dich noch trennen von Gott, wo du sagst, hey, in diesem Bereich bin ich nicht all in gegangen mit Gott. Hier habe ich nicht gesagt, oh, die Arbeitsstelle, nee, die kläre ich selber, das mache ich alles. Nein, ich möchte dich ermutigen, lad Gott in alle Bereiche in deinem Leben ein. Sei es in der Familie, auf der Arbeit, im Studium, in der Schule. Überall, wo du bist, lade Gott mit ein und gehe all in. Und sag, Herr, mein Leben soll dir dienen in allen Bereichen. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Schließ gern deine Augen an den Platz, wo du gerade bist. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir, Vater, dass du uns rufst, dass du uns begegnest, so wie wir es brauchen, Herr. In der Art und Weise, in der Situation, in der wir gerade sind, Jesus, bist du bei uns. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch jedem Einzelnen gerade wirklich ansprichst. Dass jetzt das Klopfen kommt am Herz, Herr, dass du reingelassen werden willst. Jeder, der das gerade spürt, hey, lass Gott jetzt rein in dein Herz und lass ihn jetzt arbeiten. Er will dir Dinge aufzeigen, wo es noch Reinigung braucht, wo Dinge noch falsch laufen und wo einfach Gott nicht auf dem Thron ist. Wo einfach Dinge zu viel Raum in deinem Leben eingenommen haben. Egal, ob, wenn es Emotionen sind, wo du sagst, ey, du hast immer wieder so Wutausbrüche, irgendwie, dass Wut irgendwie so viel Raum einnimmt bei dir, dass du schnell an die Decke gehst. Hey, Gott möchte dir das wegnehmen. Ich spüre das gerade, dass Menschen hier sind, die das betrifft. Gott möchte dir das wegnehmen. Auch in diesen Bereich möchte er reinkommen, in den Bereich deiner Emotionen. Da, wo Enttäuschungen passiert sind in den letzten Jahren, wo du dich investiert hast in Menschen und du hast gemerkt, dass diese Extrameile, diese Hingabe, dass sie gar nicht wertgeschätzt wurde, obwohl so viel daraus entstanden ist. Gott möchte diese Bitterkeit heute, hier und jetzt wegnehmen. Auch da, wo ein Verlust ist, in Situationen, wo du nicht weißt, was du gerade tun möchtest, was du tun musst, was du tun sollst, du bist wie hin und her gerissen, du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Gott möchte reinkommen jetzt in dein Herz und dir Ruhe schenken, dass du auftanken kannst. Er möchte dir diese Nahrung schenken, die auch Elia bekommen hat. Er möchte dich versorgen, dich umsorgen, schauen, dass du genug schläfst. Er möchte dich aufbauen mit seinem Wort, aufbauen jetzt in Begegnung, aufbauen jetzt in Anbetung. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du durch die Reihen gehst, Herr, und dass du uns erfüllst, Herr, dass du uns Neues schenkst immer wieder, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du Menschen jetzt gerade begegnest in der Situation, in der sie sind, Jesus, und dass sie einen Gottesmoment haben, den wir brauchen, immer wieder, Vater. Halleluja, Jesus, wir strecken uns aus nach dir, Herr. Du siehst unser Herz, es ist offen und ausgestreckt nach dir, Vater. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Da, wo Familien sind, wo es gerade innerhalb der Familie herausfordernd ist, lade Gott mit ein. Lade Gott mit ein. Wenn die Unruhe schon am Essenstisch beginnt oder du dir mal wieder wünschen würdest, dass es ein Essen gibt zusammen, hey, lade Gott mit ein. Behalte dein Herz warm und offen für deine Kinder. Verschließ es nicht. Verschließ es nicht. Sei du die Veränderung, auch wenn es bei dir vielleicht nicht so war, wenn du es nicht kennst, diesen liebenden Vater, den du nie erlebt hattest, dann mach du jetzt den Unterschied. Das ist eine Entscheidung. Entscheide dich dafür, dass du den Unterschied machst für deine Kinder, dass die nächste Generation in Liebe aufwächst, gesund und heil wird und weiter wächst im Geist, weiter wächst im Glaube. Sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild. Wenn herausfordernde Situationen kommen, hey, dann bete zusammen als Familie. Wir brauchen keine Heuchler und Schauspieler. Jeder hat es mal schwer, aber Gott ist immer bei uns. Gott ist immer bei uns. Komm, lasst uns gerne reingehen in ein Anbetungslied. Und ich werde dann nochmal hochkommen.